geht es nicht um 95 Thesen, die an eine Tür geschlagen wurden, sondern um einen Mann, der an ein Kreuz geschlagen wurde. Bam. Das ist ein Zitat, das ich letzte Woche gelesen habe. Wer mit uns auf Facebook befreundet ist, der hat es auch auf Facebook gelesen in den letzten Tagen. Bei der Reformation geht es nicht um 95 Thesen. Vielleicht kannst du klicken, Tobi, der Klicker geht nicht. Die an eine Tür geschlagen wurden. Es geht um einen Mann, der ans Kreuz geschlagen wurde. Das ist die zentrale Botschaft der Reformation. Unsere aktuelle Predigtreihe dreht sich gerade um die 5 Solas der Reformation. Und das ist die zentrale Botschaft der Reformation, die zentrale Botschaft unseres christlichen Glaubens. Ein Mann ans Kreuz geschlagen, Jesus Christus, Gottes Sohn, der Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, für uns Sünder stellvertretend ans Kreuz geschlagen wurde, gestorben ist, begraben wurde, auferstanden am dritten Tag und jetzt zu Rechten Gottes sitzend. Es geht um einen Mann am Kreuz. Martin Luther hat gesagt, wer Christus hat, der hat genug. Wer Christus hat, hat genug. Christus allein, Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Christus allein, der einzige Weg zu Gott. Kein Buddha, kein Mohammed, kein moralisch gutes Leben kann dich irgendwie zu Gott bringen. Das ist die Botschaft der Reformation. Es gibt viele Religionen, aber es gibt nur einen Gott, der sich wirklich herabgebeugt hat zu den Menschen und nicht fordert, dass sie den Weg nach oben schaffen, sondern der sagt, hey, ich komme zu euch runter und heb euch hoch zu mir. Als Jesus Christus komme ich auf die Welt, um euch die Gnade zu bringen. Es ist einzigartig unter den Weltreligionen. Jesus, Christus allein. Luther hat gesagt, wer Gott in Christus nicht findet, der findet ihn nimmermehr. Er suche, wo er wolle. Es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist Jesus Christus. Das ist die Botschaft der Reformation. Ganz ehrlich, wenn du diese Worte hörst, welche Gefühle und Gedanken kommen in dir hoch? Sitzt du heute Morgen hier und hörst, Jesus allein, der einzige Weg zu Gott und du sagst dir einfach nur, ja, ja, Annalee, sag's lauter, sag's nochmal, Jesus allein. Oder sagst du heute Morgen, du hast ein komisches Gefühl im Bauch, wenn du das hörst und denkst dir, oh, kann man das so laut sagen in der Öffentlichkeit? Jesus, der einzige Weg? Ich weiß nicht, hoffentlich sind heute keine Gäste im Gottesdienst. Sind es vielleicht eher deine Gedanken? Ist Jesus wirklich allein der einzige Weg? Ist Jesus wirklich allein der Christus, der Retter der Welt? Ich möchte heute Morgen eine Frage stellen, die über alle anderen Dinge in deinem Leben entscheidet. Eine Frage, die entscheidet über alles andere. Das ist die Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus Christus? Und ich möchte dich herausfordern. Wir kennen alle die richtigen Antworten, wenn wir ein paar Mal im Gottesdienst waren. Ja, wenn wir ein paar Mal im Kindergottesdienst waren, wissen wir immer, dass die richtige Antwort Jesus ist. Und manchmal vielleicht Gott oder manchmal ganz selten der Teufel. Wir wissen alle die richtige Antwort. Ich möchte euch herausfordern, diese Frage, wer ist Jesus für mich, heute nicht voreilig zu beantworten mit der richtigen Musterlösung, die wir alle schon auswendig kennen, sondern wirklich zu reflektieren und zu fragen, wer ist Jesus für mich persönlich? Ich möchte mit euch heute gemeinsam einen Text aus der Apostelgeschichte anschauen. Stellt euch mal vor, Jerusalem vor 2000 Jahren. Jesus ist vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen gekreuzigt worden. Riesentragödie für die Freunde von Jesus. Und 3 Tage später ist Jesus auferstanden, dann waren noch 40 Tage unterwegs, ist verschiedenen Leuten begegnet, über 500 Leuten, zwischen 500 und 1000 Leuten, ist Jesus begegnet in 40 Tagen, ist durch Wände gegangen, ist aufgetaucht, ist wieder verschwunden, also ganz krasse Stories. Und dann kam Pfingsten, der Heilige Geist wurde ausgegossen, die Gemeinde wurde geboren und an diesem Pfingsttag hat Petrus das Mikro in die Hand genommen und hat vor Tausenden von Leuten gesprochen auf dem Marktplatz in Jerusalem und auf einmal 3000 Leute haben sich bekehrt. Nächsten Tage nochmal, die Gemeinde ist zu einer Megachurch gleich von Anfang an geworden. Es waren dann 5000 Männer plus Frauen und Kinder Und da ging ziemlich viel ab, da war ganz schön viel Hype in Jerusalem. Wenn ihr euch vorstellt, Jerusalem war jetzt nicht so eine riesengroße Stadt damals. Da haben schon ein paar tausend Leute gelebt, aber auf einmal war da eine Gemeinde von 5000 Leuten. Also 5000 Männern plus Frauen und Kinder. Und die Apostel, also die 12 Freunde von Jesus, sind durch die Gegend gelaufen, haben gepredigt vom auferstandenen Jesus und haben Menschen geheilt und haben Leuten die frohe Botschaft gebracht. Und es gab eine Story, da sind Petrus und Johannes durch Jerusalem gelaufen und haben einen gelähmten Mann geheilt. Und das haben die leider ohne offizielle Genehmigung gemacht. Und es hat die religiösen Führer damals ziemlich angefressen, weil die hatten gerade vor ein paar Wochen versucht, dieses Jesus-Movement auszulöschen, indem sie den Oberguru umbringen. Und dann stirbt der und die freuen sich und dann steht der auf nach 3 Tagen von den Toten und am Ende, nach 40 Tagen, fährt er auch zum Himmel. Keine Ahnung, wie das aussah. Ich stelle mir das vor, wie Jesus stellt sich auf eine Wolke und fährt so hoch wie mit dem Fahrstuhl. Und auf einmal wird diese kleine Gruppe von Leuten, die total deprimiert sind, und denken, sie haben verloren, wird zu einem riesengroßen Movement und es ist außer Kontrolle geraten. Und diese religiösen Führer haben Johannes und Petrus verhaftet und haben gesagt, hey Leute, das geht nicht, ihr könnt nicht im Namen Jesu einfach hier so heilen. Wir stecken euch in den Knast. Haben die in den Knast gesteckt über Nacht und haben sie dann am nächsten Tag vors Gericht gestellt. Und dieses Gericht, der Hohe Rat der Juden, hat eine Frage gestellt. Und zwar, mit welcher Kraft, in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, 8 bis 12. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, Achtung, es kommt Ironie, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr die Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir Rettung erfahren können. Versetz dich mal in die Lage. Stell dir vor, du bist heute Gast in dieser Gerichtsverhandlung. Und du siehst diese Szene. Petrus und Johannes stehen vor Gericht und der Richter fragt, in wessen Auftrag habt ihr das gemacht? Wer hat euch erlaubt, das zu tun? Wie habt ihr das gemacht? Und plötzlich so fällt der Heilige Geist, Dankeschön, fällt der Heilige Geist auf Petrus und der ist auf einmal so nach seiner schlaflosen Nacht in der eklig stinkenden Gefängniszelle komplett wie ausgewechselt. Der hört diese Frage und denkt sich, okay, das ist meine Chance. Den werde ich jetzt sagen, wer mich bevollmächtigt hat und wie ich das gemacht habe. Euer Ehren, vielen Dank, dass ihr mir diese Frage stellt. Es ist mir eine Freude, euch mitzuteilen, was unser Heilungsgeheimnis ist. Es ist Jesus Christus von Nazareth, den ihr umgebracht habt. Stell dir vor, die stehen da, da ist der gesamte versammelte Rat, da steht Kaiphas, der hohe Priester, der vor ein paar Wochen Jesus Christus ans Kreuz hat schlagen lassen. Und Petrus stellt sich hin und sagt, wir haben das im Namen von Jesus getan und ihr habt ihn umgebracht. Das ist ganz schön mutig. Es war Jesus, der uns beauftragt hat. Es war Jesus, der uns befähigt hat. Vielleicht erinnert ihr euch an den. Das ist der, den ihr umbringen habt lassen. Ihr wart wie Bauarbeiter, die einen Stein zum Hausbau angucken und dann sagen, nee, der taugt nichts. Und ihr habt den weggeschmissen. Aber Jesus war gar nicht so ein unbrauchbarer Stein. Tatsächlich ist er der Eckstein. Der Eckstein ist der Stein, der das ganze Haus zusammenhält. Ohne den Eckstein fällt das Haus zusammen. Petrus hat gesagt, hey, Jesus war gar nicht so unbrauchbar. Tatsächlich ist er der wichtigste Stein im ganzen Gebäude. Er hält alles zusammen. Bei niemand anderem gibt es Rettung als Jesus Christus. Das ist, was Petrus gesagt hat. Jesus allein. Wir hatten vor 2 Wochen eine Gleichung hier oben. Ich möchte nochmal eine Gleichung hier ranwerfen. Jesus plus nichts ist alles. Und wenn wir bei dieser Gleichung Jesus wegnehmen, dann bleibt übrig, ohne Jesus ist alles nichts. Jesus plus nichts ist alles. Und ohne Jesus ist alles nichts. Das ist, was Petrus gesagt hat. Was heißt das? Das heißt, es gibt keine halben Christen. Es gibt nicht so Christen, die Jesus so halb gut finden oder Jesus so halb nachfolgen. Jesus plus nichts ist alles. Ohne Jesus ist alles nichts. Einen halben Jesus, eine halbe Nachfolge gibt es nicht. Ich habe mal in der Predigt gehört, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Finde ich, das kann man sich gut merken. So ein halber Christ ist ein ganzer Mist, sowas gibt es nicht. Entweder du folgst Jesus nach oder nicht. Vor ein paar Wochen habe ich das Beispiel gebracht mit den zwei Richtungen. Und wenn du versuchst, dein altes Leben zu leben und gleichzeitig Jesus nachzufolgen, dann spannt es irgendwann im Schritt. Ja, das geht nicht lang gut. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wer ist Jesus Christus für dich? Ist Jesus für dich dieser Eckstein, der das Lebensgebäude zusammenhält und ohne den würde alles einstürzen? Ist das Jesus für dich? Oder ist Jesus für dich eher so ein, ja, schon Stein, ein schöner Stein auch, wie so ein Zierstein? Den kannst du in den Garten vor dein Haus stellen und der sieht gut aus, aber so richtig dein Leben darauf zu bauen, dass wenn man ihn wegnehme, dass dein Leben zusammenbrechen würde, nein, das machst du lieber nicht. Wer ist Jesus für dich? Eckstein oder Zierstein? Das war vor 2000 Jahren vor Gericht genau die entscheidende Frage. Und es war auch vor 500 Jahren, nächste Woche feiern wir 500 Jahre Reformation. Vor 500 Jahren war das genauso die entscheidende Frage. Vor 500 Jahren in Deutschland gab es nur die katholische Kirche. Und die katholische Kirche, die hat geglaubt an Jesus als einen Mittler zwischen Mensch und Gott. Aber eben nur als einen Mittler von vielen. Die katholische Kirche hat gesagt, okay, Jesus ist Mittler, Maria ist aber auch Mittler zwischen Mensch und Gott. Aber auch die Heiligen sind Mittler zwischen Mensch und Gott. Und da gibt es noch den Papst. Und wenn man zu Maria gebetet hat, dann war das genauso gut, wie zu Jesus zu beten. Oder wenn man zu den Heiligen gebetet hat, war das genauso gut, wie zu Jesus zu beten. Und egal, zu wem du da gebetet hast, die haben dann ein gutes Wort für dich eingelegt bei Gott. Das ist so der Stand gewesen, den theologischen Glaubensstand, den die Leute damals hatten. Ihr kennt die ganzen Stories mit den Ablassbriefen. Und Luther, der das auch alles geglaubt hatte, bevor er die Bibel aufgeschlagen hat, wenn der die Bibel aufgeschlagen hat, hat er was ganz anderes gesehen. Dann hat er keine Marien- und Heiligenverehrung gesehen, dann hat er keine Papstvergötterung gesehen, sondern er hat gesehen, Jesus hat einen Alleinheits- und Absolutheitsanspruch. Wenn ich Jesu Worte lese, dann ist da kein, naja, vielleicht versuchst du es ein bisschen mit mir, sondern ganz oder gar nicht, entweder oder. Jesus Christus, die Hoffnung der Welt, die einzige Hoffnung der Welt, ist, was Luther gefunden hat in der Bibel. Ich lese euch mal vor aus 1. Timotheus 2, Vers 5. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Das ist die Botschaft unseres Glaubens, die Botschaft der Bibel und auch die Botschaft der Reformation. Und Luther hat rausgeschrien, Jesus allein, kein anderer Name, der uns retten kann. Jesus allein, kein anderer Weg. Keine Maria, keinen Papst, keine Heiligen, keine super berühmten Megachurch-Pastoren und auch nicht der gute Freund, den du hast, der so eine gute Beziehung zu Jesus hat. Keiner kann dich retten, nicht der Glaube von irgendjemandem. Vielleicht bist du christlich aufgewachsen und du denkst, hey, ja, okay, meine Eltern sind Christen, ich bin immer in die Gemeinde gegangen, ich bin auch Christ. Gott hat keine Enkelkinder. Wenn deine Eltern geglaubt haben, ist es schön, aber du musst selbst Jesus nachfolgen. Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Gott hat keine besten Freunden von Kindern, Gott hat Kinder. Das Coole ist, dass Gott wirklich im Adoptionsbusiness ist. Er nimmt uns gerne an. Aber ausschlaggebend ist, wie stehst du zu Jesus? Es geht um Jesus und dich. Und kein anderer kann diese Beziehung für dich übernehmen. Ich gebe uns jetzt was fast Unerträgliches, nämlich eine Minute Stille. Okay? Und in dieser Minute Stille bitte ich euch alle, kurz zu reflektieren über folgende zwei Fragen. Wie erlebst du persönlich Jesus in deinem Alltag? Und die zweite Frage ist, mit welchen Worten würdest du den Jesus beschreiben, den du erlebst? Also wie erlebst du Jesus und mit welchen Worten würdest du ihn beschreiben? Eine Minute Pause. Merk dir mal die Worte, die dir eingefallen sind, wie du diese Beziehung, wie du diesen Jesus beschreiben würdest. In Solus Christus, in Christus allein stecken zwei Worte, Christus und allein. Wir haben gerade eben gehört, was der Gedanke ist von allein, dass nur Jesus der Weg ist. Aber da steckt auch das Wort Christus drin. Das ist eine ganz spezifische Person, eine ganz spezifische Persönlichkeit. Es geht nicht nur darum, dass wir dieses allein verstehen, sondern auch verstehen, hey, es geht um Christus. Und meine tiefe Überzeugung ist, dass wir auch als Christen, die Welt sowieso, aber auch wir als Christen, ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wer Jesus ist. Und ich möchte mal dieses Christus hinterfragen mit euch. Wer ist eigentlich Christus? An welchen Jesus glaubst du eigentlich? Es gibt verschiedene Jesusse, die hier so durch die Gegend laufen. Vielleicht glaubst du an den geistlicher Ratgeber Jesus. Dieser geistliche Ratgeber Jesus, zu dem kann man hingehen, wenn man spirituellen Rat sucht. Ja, das ist so ein ganz weiser und irgendwie auch mystischer Typ. Ja, dieser Jesus, der hat wirklich geistliche Weisheit und zu dem kann man hingehen, wenn man eine Frage hat. Der ist ein gutes Vorbild, ist irgendwie auch ganz toll. Und die Moral von Jesus, die findest du ganz hilfreich. Ja? Also so wie er sagt, dass wir leben sollen, das findest du sinnvoll und gut, aber vielleicht deshalb gleich dein ganzes Leben ihm zu unterstellen als König und Herrscher über dein Leben, weiß nicht, so Sachen wie Lebensentscheidungen, na, das würde ich schon gerne selbst entscheiden. Oder Fragen wie Medienkonsum, nee, das entscheide ich lieber selber. Oder Sexualmoral, lieber nicht. Er ist dein Ratgeber, aber er ist nicht dein König. Jesus ist dein Counselor, aber nicht dein König. Glaubst du an den geistlichen Ratgeber Jesus? Es ist nicht der echte Jesus. Es ist nicht der wahre Jesus, nicht der pure Jesus. Counselor statt König. Oder glaubst du an den Wohlfühl-Celebration Jesus? Wer von euch mag diese Snacks hier, Celebrations? Wer mag die? Wer findet die gut? Anna, komm mal kurz nach vorne. Celebrations ist so eine tolle Sache. Die macht man auf und dann auch Produktdesign, einfach super, man hebt es so ab und dann fällt es so auf und es ist einfach schön. Vielleicht kannst du gerade mal was rausnehmen hier. Okay, Anna, welches ist dein Lieblingssnack?
Doof Karamell.
Ja, das ist halt interessant. Gibt es denn einen Snack, der bei dir immer übrig bleiben würde bei Celebrations?
Bounty.
Okay, alles klar. Also tatsächlich finde ich der Name von dem Teil da schon ziemlich passend, nämlich doof, weil ich persönlich finde die doof. Ich mag die nicht, da beißt man so drauf und dann kommt so eine ganz eklig süße Karamellmasse rausgelaufen. Aber Bounty bleibt bei mir auch übrig. Nimm mal bitte mit, Dankeschön. Und dieser Celebration Wohlfühl Jesus, das ist, mit dem gehen wir ganz genauso vor. Wir nehmen uns so diese Lehren, die Jesus irgendwie so verbreitet hat, die uns angenehm sind, ja, die adoptieren wir, die nehmen wir aus der Box raus und die sozialverträglichen Charaktereigenschaften Jesu, die nehmen wir auch noch mit raus. Und wir basteln uns so einen Wohlfühl-Celebration Jesus und ein paar Dinge, die uns nicht gefallen, die lassen wir einfach in der Box zurück. Liebe deinen Nächsten, ja, das klingt gut. Vergib deinen Feinden, lieber nicht. Oder Gnade und Vergebung, ja, nehme ich, finde ich super. Gnade finde ich richtig gut. Aber ein Jesus, der die Tische im Tempel umschmeißt und die Verkäufer rausjagt mit einer Peitsche, nee. Also das finde ich echt, Also das ist ja schon wirklich nicht gut. Das ist ein doofer Jesus. Wasser zu Wein, hey, Party! Aber jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ach, voll gesetzlich. Nee, mache ich nicht. Und du bastelst dir einen Wohlfühl-Celebration-Jesus. Nie anstößig, immer nett, gebleachte Zähne hat er. Schön ohne Ecken und Kanten. So ein Jesus, der immer genau in den aktuellen Zeitgeist reinpasst. Das ist so ein Jesus, der ist genau wie du, ist so ein Spiegel-Jesus. So, als würdest du in den Spiegel gucken und da lacht dir Jesus entgegen. Der ist exakt wie du, außer dass er einen Mittelscheitel hat und ein Gewand trägt und Jesus-Sandalen. Ja? Aber sonst ist er wie du. Er tickt so wie du, der hat immer dieselbe Meinung wie du. Er findet es okay, dass du manche Leute doof findest, nämlich dann diesen einen Arbeitskollegen oder homosexuelle Menschen oder vielleicht homophobe Menschen, je nachdem, wie du gerade so drauf bist. Es ist okay, die doof zu finden. AfD-Wähler darf man doof finden. Oder Mathelehrer im Allgemeinen, ja, ist in Ordnung für Jesus. Ist das dein Jesus, der immer deiner Meinung ist und alles okay findet, was du doof findest? Dieser Wohlfühl-Celebration-Jesus, der bestärkt dich immer in deiner Meinung. Und wenn du irgendwo bist, wo deine Meinung gechallenged wird, dann nimmst du Reißaus zusammen mit Jesus. Alle doof. Aber auch dieser Jesus ist nicht der Jesus, der echte Jesus der Bibel, der pure Jesus. Vielleicht glaubst du an diesen enttäuschten Jesus. Ich glaube, viele von uns glauben an diesen enttäuschten Jesus. Ich erkläre euch, was ich damit meine. Dieser Jesus, der macht dir immer ein schlechtes Gewissen. Der ist immer enttäuscht von dir irgendwie. Der ist nie zufrieden mit dir. Der ist immer ein bisschen traurig. Dein Jesus ist immer ein bisschen traurig, wenn er an dich denkt. Oh, schon wieder alles falsch gemacht. Und ob du an diesen Jesus glaubst, das kannst du auch daran erkennen, wie du betest. Wenn du zu 80%, 90%, 100% immer nur Entschuldigungsgebete zu Jesus sprichst, dann glaubst du wahrscheinlich an diesen enttäuschten Jesus. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, es ist wichtig, Schuld zu bekennen, Sünde zu bekennen vor Jesus. Aber wenn du nur noch den Blick hast auf dein eigenes Versagen, auf deine eigene Unzulänglichkeit, dann verlierst du den Blick auf den echten und den puren Jesus. Jesus ist nicht einfach nur enttäuscht von dir. Jesus ist vor allem aus Liebe zu dir ans Kreuz gegangen. Der enttäuschte Jesus ist nicht der echte und pure Jesus. Oder ist es einfach nur der abwesende Jesus, an den du glaubst? So, vielleicht denkst du dir, ach, was erzählt er da? Was hat Jesus überhaupt mit mir zu tun? Vielleicht sagst du, okay, ja, dass Jesus gelebt hat, das glaube ich noch, aber dass er wirklich Gottes Sohn war, nee, also das ist wirklich ein Ticken zu fundamentalistisch. Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben. Und ja, und wir haben seine Lehre und er lebt in unseren Herzen weiter und es ist ganz wichtig, dass er gelebt hat und so, aber ja, also er ist halt tot jetzt. Jo, wie soll ich eine Beziehung zu einem Toten haben? Du gehst jeden Sonntag in die Kirche, aber sonst hat Jesus mit deinem Leben nichts zu tun. Vielleicht glaubst du an den abwesenden Jesus, an den toten Jesus. An welchen Jesus glaubst du? Was fühlst du, wenn du über Jesus nachdenkst? Freude? Oder Ablehnungsgefühle, Frust oder vielleicht Angst. Oder vielleicht fühlst du dich weit entfernt von Jesus. Wer ist Jesus für dich? Oder kennst du und glaubst du an den echten Jesus? Der Jesus in der Bibel, dieser Jesus, den wir dort kennenlernen, den auferstandenen, lebendigen, leidenschaftlichen, radikalen, barmherzigen, kompromisslosen, liebevollen und gnädigen, den provokanten Jesus. Die Liste könnte ewig weitergehen. Das ist der Jesus, der alles von dir fordert, der dir aber noch viel mehr zurückgibt. Der Jesus, der sagt, lass alles hinter dir und folge mir nach. Und ich werde dir das Königreich und das ewige Leben geben. Dieser Jesus ist so viel mehr als die anderen Jesusse, von denen wir gerade eben gehört haben. Er ist so viel mehr und umfänglicher als die Jesusse, die wir uns basteln. Der Jesus, den wir in der Bibel kennenlernen und der auch heute noch ganz persönlich erfahrbar ist, ist der Jesus, in dem man sich verlieben kann. Christsein ist kein ethischer Verhaltenskodex. Christsein ist eine Liebesaffäre. Das ist ein Zitat von Brennan Manning. Christsein ist kein ethischer Verhaltenskodex. Es geht nicht einfach darum, dass man einen Kodex bekommt, nach dem man sich verhalten muss. Christsein ist eine Liebesaffäre mit Jesus Christus, dem auferstandenen, lebendigen, heute noch erfahrbaren Jesus. Bist du verliebt in Jesus, ist die Frage, die alles entscheidet. Kennst du diesen Jesus? Dieser Jesus ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes, der von Anfang an mit Gott zusammen war. Er ist das Licht für die Welt, die in der Finsternis liegt. Von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Anfang deines Glaubens, weil er dir den Glauben und die Gnade schenkt. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wer auf Jesus blickt, der sieht Gott selbst. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes, steht in der Bibel. Er ist das Opferlamm, das gestorben ist und mit seinem Blut dich freigekauft hat. Er ist nicht nur das Lamm, er ist auch der Löwe. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner findet zum Vater als durch ihn. Er ist der Retter der Welt. Er ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Keiner steht über ihm. Er regiert über alles und jeden. Er ist der Friedefürst, der König, der Frieden bringt. Er ist der Auferstandene. Er hat den Tod und die Sünde bezwungen. Er hat den Zorn Gottes, der für uns galt, auf sich genommen, damit wir in Freiheit zu Gott kommen können. Gerecht vor Gott in Christus und in Christus allein. Er ist der Bezwinger des Todes, damit du ewiges Leben empfangen kannst. Er sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Er ist Gott selbst und er wird einmal eines Tages kommen und alles mit sich versöhnen. Das ist der Jesus, der Eckstein Jesus. Das ist der Jesus, der alles zusammenhält. Aber nur dieser Jesus hält alles zusammen. Und es kann nur dieser Jesus, und es ist kein anderer Name gegeben, der uns Rettung bringt. Meine Frage ist, ist dieser Jesus der Eckstein in deinem Leben? Nicht irgendein Stein im Mauerwerk, sondern der Eckstein, der alles zusammenhält. Vielleicht hast du dich noch nie für Jesus entschieden. Du hast überhaupt noch nie was mit Jesus am Hut gehabt. Oder vielleicht bist du schon seit 20 Jahren Christ. Oder vielleicht bist du gerade jemand, der die letzten 10 Jahre eine Jesuspause eingelegt hat. Ganz egal, ich möchte dich ganz persönlich ansprechen und herausfordern. Räum Jesus den Platz in deinem Leben ein. Den Platz, der ihm gebührt. Es gibt keine halben Christen, es gibt keine halbe Nachfolge. Räume ihm den Platz ein, der ihm gebührt. Mach Jesus zum Zentrum, zum Eckstein deines Lebens. Und wenn du heute Morgen merkst, hey, ganz ehrlich, ja, ich kenne Jesus irgendwie, oder vielleicht sagst du auch, ich kenne ihn gar nicht. Ich muss diesen Jesus, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Dann lade ich dich ein, heute Morgen auf die Reset-Taste zu drücken. Zu sagen, okay, es ist so viel Mist in meinem Leben, so viel überflüssiges Zeug, so viele verschiedene Vorstellungen von Jesus, die nicht zutreffen. Drück auf die Reset-Taste, schmeiß raus, was dich von Jesus abhält. Schmeiß raus, was zwischen dir und Gott steht. Und norde dein Leben ganz neu ein auf Jesus als Zentrum deines Lebens. Ich möchte dich einladen, wir haben jetzt nochmal eine kurze Zeit der Stille und der Ruhe, wo einfach nur die Priska ein bisschen hier klimpert. Das Wort ist richtig, ne? Ja, klimpern. Ich möchte dich einladen, mit uns aufzustehen. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte meine Antwort ausdrücken durch eine Körperhaltung, vielleicht durch Knien, dann lade ich dich ein. Knie dich heute Morgen hier hin. Nimm dir 1-2 Minuten Zeit, auf die Knie zu gehen, zu sagen, Jesus Christus. Ich glaube, ich habe noch nicht gecheckt, wer du bist. Ich glaube, ich habe mein Leben noch nicht auf dich ausgerichtet, sondern du bist einfach nur so ein Add-on in meinem Leben. Jesus, ich gehe vor dir auf die Knie und bitte dich, dass du der Eckstein meines Lebens wirst. Dass du das Zentrum meines Lebens wirst. Ich will dir, dem puren Jesus, nachfolgen. Dir alleine.